Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Zwei Paar Schultern Podcast. Wir sind zurück aus der Pause und freuen uns auf tolle Gäste und viele spannende Themen. Wir sprechen in dieser Staffel wieder viel über Unternehmenskultur und Struktur. Und den Anfang macht heute ein Thema, das wahrscheinlich leider in ganz vielen Unternehmen vorkommt, dem sich aber auch sehr gut präventiv entgegenwirken lässt, nämlich sexualisierte Gewalt. Und dazu habe ich heute einen ganz wunderbaren Gast, nämlich Dr. Alena Sander. Sie ist Consultant und Politikwissenschaftlerin und seit 10 Jahren auf die Themen Gleichberechtigung, Feminismus und Frauenrechte spezialisiert. Sie arbeitet vor allem im Kontext der internationalen Nord-Süd-Zusammenarbeit und ich freue mich jetzt riesig auf unser Gespräch. Hallo Alena.
Hallo Robert.
Ich habe dich gerade schon so ganz kurz vorgestellt und ich glaube, wir sollten den Zuhörenden erstmal sagen, was uns beide überhaupt verbindet. Du bist irgendwann vor einem halben Jahr im letzten Herbst mal auf mich zugekommen und hast mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dir gemeinsam ein Training über sexualisierte Gewalt zu geben. So, da stand ich erstmal so ein bisschen auf dem Schlauch und habe so überlegt, was habe ich denn mit diesem Thema eigentlich zu tun? Und du hast mich da aber relativ schnell abgeholt und hast mir klargemacht, dass das ganz gut passt, weil meine tägliche Arbeit ja eigentlich daraus besteht, irgendwo Diskriminierungsansätze in den Unternehmen zu minimieren. Und genau darum geht es ja eigentlich dabei. Ja. Ich glaube, was das Wichtigste ist, man muss erstmal verstehen, was ist überhaupt sexualisierte Gewalt, weil ich habe gemerkt, da gibt es so viele Missverständnisse. Und das kannst du echt gut auf den Punkt bringen. Magst du damit vielleicht mal anfangen?
Ja, klar, sehr gerne. Also, was verstehen wir unter sexualisierter Gewalt? Also, ich würde sagen, das sind alle Formen von Gewalt, die mittels sexuellen Handels zum Ausdruck kommen. Also steht im Mittelpunkt wirklich die Gewalt und nicht die Sexualität. Also die Gewalt als ein Akt, der gegen den Willen einer anderen Person an ihr ausgeübt wird. Und dazu gehören dann ganz unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt. Und die krasseste Form, die wir kennen und an die wir ja immer irgendwie automatisch denken, ist die Vergewaltigung. Aber es können zum Beispiel auch verbale Angriffe sein, also sexistische Witze oder dieses sogenannte Catcalling, ne? Also wenn man auf der Straße läuft und plötzlich wird einem hinterhergepfiffen oder was hinterhergerufen, manchmal Beleidigungen. Auch das gehört zu sexualisierter Gewalt oder auch Begrapschen oder zum Beispiel auch das Schicken von Dickpics, also Penisbildern über WhatsApp oder bei Tinder oder so oder überhaupt Teilen pornografischen Materials. Also das sind alles ganz unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt und also Gewalt eben nicht nur im körperlichen Sinne, sondern ja, kann auch verbal sein oder eben auch durch Bilder stattfinden oder so.
Also das ist, glaube ich, so also ein ganz wichtiger Punkt. Es geht halt nicht hier um Lustbefriedigung in erster Linie, sondern es geht wirklich darum, eine Macht auszuüben gegenüber jemand anderem und das in den ganz, ganz verschiedenen Formen. So, das ist das, was ich dann auch mitgenommen habe aus unseren Vorbereitungen, dass es immer darum geht, ich kann irgendwie mich über eine andere Person erheben.
Genau.
Und was ich total spannend fand, halt, dass es wirklich quer durch die Gesellschaft geht, dieses Thema.
Genau.
Wir haben auch darüber gesprochen, wo sexualisierte Gewalt möglicherweise vorkommen kann. Das ist auch nicht so nur die dunkle Gasse, die man jetzt vielleicht erstmal so im Hinterkopf hat, sondern das ist im Prinzip auch ein breites Spektrum, wo das passieren kann. Magst du da ein bisschen ausholen?
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal geografisch kann sexualisierte Gewalt erstmal überall vorkommen. Also zu Hause, zum Beispiel Gewalt in der Ehe kann ja auch sexualisierte Form annehmen oder auch in der Öffentlichkeit, auch ganz oft an Orten, von denen man glaubt, dass das Ganze möglich ist, also an Orten, wo ganz viele andere Menschen unterwegs sind, also im Zug oder im Kino oder einfach auf der Straße oder also ganz klassisch natürlich in der U-Bahn zum Beispiel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also grundsätzlich in allen Räumen, in denen sich Menschen begegnen. Das kann natürlich auch online sein. Also ja, wirklich kann überall vorkommen. Und es ist tatsächlich nicht nur die dunkle Gasse, die man immer so vor sich hat.
Hinter uns liegt jetzt das Pilottraining. Das haben wir jetzt vor ein paar Wochen gegeben. Und wir hatten eine Übung da drin, wo wir die Leute mal losgeschickt haben. Macht doch mal mit eurem Handy ein Foto von einem Ort, wo sexualisierte Gewalt passieren kann. Und ich glaube, da war kein Bild doppelt.
Nee, genau. Was ich aber spannend daran fand, war, also wir hatten ja Männer und Frauen in dem Training und die Männer sind tatsächlich eher an Orte gegangen, die eben dieser dunklen Gasse ähnlich waren. Ne? Also die haben dann gesagt, hier, da gibt es so eine Unterführung bei uns im Büro, das ist ein bisschen gruselig, oder im Fahrradkeller oder so. Und die Frauen sind losgegangen und haben dann zum Beispiel einfach ein Foto vom Flur gemacht, oder auf so einem Kopierraum, glaube ich, war auch mit dabei. Also solche Orte, was ganz spannend ist, finde ich, weil also ich kann mir vorstellen, dass es eben daran liegt, dass ja Männer eben genau dieses Bild haben von der dunklen Gasse vielleicht oftmals und Frauen das einfach sehr viel öfter schon erlebt haben, dass es eben nicht nur die dunkle Gasse ist. Da fand ich den Unterschied ganz spannend.
Wir haben uns ja im Vorfeld auch mit ganz, ganz vielen Beispielen, auch realen Beispielen auseinandersetzen müssen, um einfach so ein bisschen auch mitzubringen. Und du hast selber auch Beispiele geteilt. Was mich daran so erstaunt hat, das waren so Alltagssituationen, die ich wahrscheinlich genauso erlebt habe. Also ich fahre auch mit dem Zug oder ich gehe durch bestimmte öffentliche Bereiche oder sowas alles. Und da passieren ganz, ganz andere Sachen, die ich nicht wahrnehme oder so nicht verstanden habe in dem Moment. Das fand ich sehr interessant. Magst du ein Beispiel mal teilen?
Also ja, typischerweise, dann habe ich ja eben schon gesagt, in der U-Bahn, ne, dass man da steht und dann plötzlich fühlt man eine Hand am Popo. Und das Tückische dabei ist dann, meistens passiert das in einer vollen U-Bahn und man fragt sich dann so ein bisschen, war das jetzt Absicht oder war das keine Absicht? Und dann ja, ist man selbst so ein bisschen verwirrt und bis man dann eigentlich handeln kann, ist der Mensch dann schon ausgestiegen. Also das ist so ein typisches Beispiel jetzt in der Öffentlichkeit, ne? Und wenn ich jetzt gerade aber natürlich auch an ja, so Bürokontexte denke, da ja, fallen mir eigentlich relativ viele Beispiele ein, also, die ich unter anderem selbst erlebt habe, aber auch die mir zugetragen wurden von Freundinnen und Freunden. Also es kann der sexistische Spruch sein, der einem da reingewirkt wird im Teammeeting, so, oh, hast du mal wieder deine Tage oder so. Ne? Also auch das kann ja sexualisierte Gewalt darstellen. Oder ein Freund von mir hat mir zum Beispiel erzählt, dass in seinem Team eine Kollegin einen Tag mal ein Wickelkleid getragen hat und der Chef fand es ganz lustig, die Schleife zu lösen, sodass die Kollegin dann plötzlich fast nackt vor dem Team stand. Oder ja, eine andere Freundin hat mir erzählt, dass ein Kollege über sie Gerüchte verbreitet hat, dass sie mit dem Chef im Bett gewesen wäre. Oder eine andere hat selbst erlebt, dass ihr Ex-Mann Fotos von ihr in Unterwäsche, die sie ihm zur Hochzeit geschenkt hat, per E-Mail an ihren damaligen Chef geschickt hatte. Und in der E-Mail stand dann, der Chef soll sie doch auch mal rannehmen, bitteschön. Also ja, solche Situationen passieren auch im, ja, im Unternehmenskontext.
Und das auf jeden Fall, das ist auch das, wo wir ansetzen, wo wir sagen, also eine Organisation, ein Unternehmen hat definitiv Möglichkeiten, präventiv zu wirken. Natürlich, jede einzelne Person hat die Möglichkeit, aber auch die Organisation an sich. Da haben wir ganz verschiedene Ansätze, über die wir sprechen. Aber was du gerade schon gesagt hast, wo wir erstmal ansetzen, ist so die niedrigschwelligste Art und Weise der sexualisierten Gewalt, sind die Stammtischparolen. Wo wir einfach sagen, also das ist so das, was wir allgegenwärtig wahrnehmen, was wir, weiß ich nicht, im Stadion, wirklich in der Kneipe oder sonst irgendwo, wo dann so ein Spruch fällt oder sonst irgendwas. Und was natürlich auch im Unternehmenskontext passieren kann. Und dem dort schon ja, einen Riegel vorzuschieben, ja, sorgt eigentlich schon dafür, dass die Eskalationsspirale gar nicht erst anfängt, sich zu drehen. Und ja, du magst was sagen? Nee, gut, genau. Nee, genau. Und dann gehen wir ran an die organisatorischen Maßnahmen. Also wir haben uns ja ganz genau angeschaut, was bedeuten jetzt verschiedene Führungsstile zum Beispiel. Wie sieht es jetzt aus in so einem ganz klassischen despotischen Führungsstil, wo einer wirklich ja der alleinige Diktator mehr oder weniger ist? Wie wahrscheinlich ist es denn da, dass eine sexualisierte Gewalt überhaupt ja zum Vorschein kommt, dass sie gemeldet wird und dass damit auch dezidiert auseinandergegangen wird? Aber wir haben auch ganz, ganz andere Führungsstile uns angeschaut und Unternehmenskulturen und haben gemerkt, also es gibt durchaus ja Varianten, die das weniger fördern, die es definitiv weniger zulassen, weil man einfach sehr, sehr offen in dem Unternehmen dann agiert und reagiert und kommuniziert vor allem.
Genau, und ja, grundsätzlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht ja bei sexualisierter Gewalt um Macht und Ausüben von Macht und manchmal auch das Wiederherstellen von Machtbeziehungen und ja, grundsätzlich ist es vielleicht so, je mehr ja Hierarchien, vielleicht nicht in dem Sinne von Hierarchien an sich, sind nicht so sehr das Problem, aber eben das Ausnutzen von Hierarchien, ne, oder auch dieser, also gerade dieser despotische Führungsstil, über den wir auch gesprochen hatten im Training, dass das natürlich ganz gefährlich ist, weil da sitzt jemand dann gerade am Machthebel, der eben nicht nur durch Hierarchien daran gekommen ist und sozusagen nicht nur dieses Argument, der, es ist halt mein hierarchischer Posten hier und der befähigt mich dazu, hier Entscheidungen zu treffen, sondern auch einer oder eine ist, die eben auch vielleicht ein bestimmtes Ego hat, was sie da durchsetzen möchte. Und gerade in solchen Kontexten könnte ich mir vorstellen, dass eben sexualisierte Gewalt dann doch nochmal öfter vorkommen kann, gerade wenn eben Macht in Frage gestellt wird auch, ne? Also wenn der oder die Despotin da plötzlich in Frage gestellt wird, da kann das sein, dass da eben Gewalt ausgeübt wird. Das ist vielleicht nicht nur sexualisierte Gewalt, aber kann natürlich auch sein. Und auch in solchen Kontexten ist es natürlich schwierig, dann die Person auch ranzukriegen, ne? Also wem meldet man das dann, wenn man weiß, der oder die Chefin hat im Grunde genommen alle Macht über einen? Verliert man dann den Job? Oder ja, das ist natürlich dann besonders in solchen Kontexten schwierig. Und in Kontexten, wo dann ja besonders flache Hierarchien vielleicht auch gelten, ist das Ganze, kann das Ganze natürlich auch vorkommen, weil es gibt natürlich trotzdem Macht. Beziehungen, die einfach sozial geprägt sind, ne? Also zum Beispiel im Patriarchat typischerweise Männer, Frauen, so eine Dichotomie. Aber dafür hat man eben diesen hierarchischen Unternehmenskontext dann nicht mehr so sehr. Und da ist es dann vielleicht auch leichter, Dinge anzusprechen oder eben auch zu schauen, dass sowas gar nicht erst passiert, weil eben die Leute sich ja auch gegenseitig erstmal respektieren, dann idealerweise und aufeinander Acht geben.
Was wir auch mit drin hatten, war so ein bisschen ein Blick in Richtung New Work, wo wir auch gesagt haben, also wie sieht es denn aus jetzt in agilen Teams und so weiter. Und da haben wir schon relativ schnell rausarbeiten können, dass ganz stark von der Zusammensetzung des Teams abhängig ist. Je homogener, desto unvorteilhafter in Richtung Prävention sexualisierter Gewalt eigentlich. Und je heterogener, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fall zumindest zum Vorschein kommen wird oder auch jemand dagegen aktiv vorgehen wird. Generell gibt es ganz, ganz viele Rollen im Zusammenhang und ich glaube, das muss man sich auch so bewusst machen. Es gibt nicht nur einen Täter und es gibt nicht nur betroffene Personen und das muss ich auch für mich lernen. Ich spreche nicht von Opfern oder wir sprechen auch nicht von Opfern, sondern wir sprechen von Betroffenen. Was hat das für einen Hintergrund?
Ja, also der Begriff Opfer wird ja oft mit Passivität assoziiert, ne? Also da denkt man so, ich bin das Opfer und mir wurde dies oder das angetan oder war ich total chancenlos und ich war der anderen Person komplett ausgeliefert. Und das ist natürlich ein Gefühl, was keiner gern hat, ne? Also dieses Ausgeliefertsein, das ist ja was, was ganz Traumatisches auch. Betroffene von sexualisierter Gewalt als Opfer zu bezeichnen, nimmt denen auch, ja, zumindest rhetorisch die Handlungsmacht. Also nicht nur während des Gewaltakts, sondern eben auch im Nachhinein. Und das ist so sehr problematisch, weil ganz viele Betroffene sich im Nachhinein des Geschehens auch selbst die Schuld geben und sich denken, ach, hätte ich mich doch mal anders verhalten oder hätte ich doch mal genau oder explizit Nein gesagt. Und dabei wird dann oft übersehen, dass Betroffene ja auch passiven Widerstand leisten können und eben nicht nur Opfer sind. Also es wird ihnen nicht nur was angetan, sondern die können eben auch in der Situation Widerstand leisten. Und das ist dann auch nicht immer das um sich schlagen, sondern das kann dann zum Beispiel auch wirklich das Konkrete, ich sage jetzt einfach mal Nein oder ein Schreien sein. Das kann aber auch in manchen Situationen das Nicht-Schreien sein, ne? Also auch Stille kann ja eine Form von Widerstand sein und deswegen der Begriff Opfer passt da eigentlich nicht und der Begriff Betroffene zeigt eigentlich, dass man eben aus dieser Opferrolle auch wieder rauskommen kann. Auf Englisch sagt man auch Survivor, das finde ich auch ganz ganz guten Begriff, also Überlebende habe ich auf Deutsch auch schon gehört und auch da geht es so ein bisschen darum, so hey, ich bin aus der Situation rausgekommen und ich bin noch hier, also du hast mich nicht du hast mich nicht platt gemacht, so mit dem, was du mir angetan hast. Ich bin noch da. Und das, finde ich, ist eine total wichtige Message. Hm.
Und ich glaube, diese beiden Rollen sind auch die klarsten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Es gibt auch ganz, ganz viele Rollen drumherum. Und was ich ganz wichtig fand, auch im Hinblick auf das eigene Wirkungsbewusstsein, man hat sogar an verschiedenen Punkten die Möglichkeit, die Rolle zu wechseln. Genau. So, man kann also ein passiver Beobachter sein, man kann aber zu einem aktiven Helfer werden. Genau. Zum Beispiel, aber es gibt noch ganz, ganz andere Rollen. Welche fallen dir da so noch ein?
Genau, also klar, die Betroffenen, ne? Und dann TäterInnen, also es können ja auch Frauen TäterInnen sein durchaus, das übersieht man ja auch oft. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten TäterInnen Männer sind, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Frauen, die TäterInnen werden. Und dann ja, gibt es zum Beispiel ja diese Bystander, ne? Das sind die, die daneben stehen und das irgendwie mitbekommen, aber eben nicht eingreifen, vielleicht aber eingreifen könnten. Aber auch da muss man so ein bisschen differenzieren, weil nicht immer kann jeder Bystander oder jede Bystanderin eingreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nachts durch diese typisch dunkle Gasse laufe und dann vielleicht so eine Situation mitbekomme, da würde ich mir, also ich bin ja Frau, relativ klein vielleicht auch und habe jetzt nicht so viel Kraft, würde ich mir überlegen, ob ich da wirklich körperlich auch einschreiten kann. Würde mir vielleicht auch überlegen, ob ich da überhaupt was sagen kann oder ob ich nicht vielleicht noch eine Straße weitergehe und dann kann ich auch immer noch die Polizei rufen. Also da kommt es dann auch immer auf den Kontext und auf die Situation an. Aber grundsätzlich eben diese BystanderInnen, die ja daneben stehen, also ne, genau übersetzt die danebenstehenden und ja nicht eingreifen. Dann gibt es noch die sogenannten Preventer und die Enabler. Also die Enabler sind die, die ja im Grunde genommen den Kontext schaffen, dass sowas überhaupt passieren kann. Also zum Beispiel die despotische Führungskraft zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich ein Enabler, der ja den anderen vorlebt, so hier herrschen ganz starke, krasse Machtverhältnisse, die man nicht in Frage stellen kann und man kann Macht ausüben, wie man will, also despotisch ausüben. Ist also der Despot wäre zum Beispiel ein Enabler. Der ist nicht immer der Täter oder die Täterin. Dann gibt es die Preventer, habe ich ja gerade gesagt. Die Preventer sind die, die eben dazu beitragen, dass ja der Kontext so geschaffen und gestaltet ist, dass es eben nicht passieren kann. Also die sozusagen im Voraus von einem Gewaltakt ja einschreiten. Gar nicht unbedingt, weil sie sagen so, hey, guck mal, die Person da vorne, die sieht jetzt aus, als würde sie bald einen sexualisierten Gewaltakt ausüben, also die irgendwie ihre Umwelt beobachten und dann schon direkt einschreiten, sondern das sind die zum Beispiel sehr offen kommunizieren, die auch vielleicht ein Vertrauen ausstrahlen, die Respekt auch einfordern, die Respekt auch für andere einfordern. Und die eben so eine, ja, gerade auch im Arbeitskontext, so eine Stimmung im Team zum Beispiel schaffen, dass einfach, ja, sexualisierte Gewaltakte weniger oft vorkommen. Und dann gibt's am Ende natürlich auch, das hatten wir im Training, das fand ich ganz spannend, da sind wir im Training nochmal drauf gekommen, Instrumentalisierte, also Personen, die eigentlich erstmal so mit dem Gewaltakt, mit dem sexualisierten Gewaltakt gar nichts zu tun haben, die damit auch nichts zu tun haben wollen, die da weder dabei gestanden haben und also die wirklich einfach ihr Leben leben und die dann plötzlich damit reingezogen werden und ganz oft auch von den TäterInnen. Also die TäterInnen, die suchen sich dann ja vermeintliche Verbündete. Also ne, zum Beispiel jetzt, vorhin habe ich das Beispiel genannt mit den Nacktfotos von meiner ehemaligen Kollegin. Und der Ex-Mann von ihr hat diese Nacktfotos geteilt mit dem Chef und der Chef hat die sich anguckt, weil er nicht wusste, was ist das für ein Anhang? Die kam in der E-Mail, dann hat er sich das angeguckt und hat halt plötzlich diese Nacktfotos vor sich gehabt und plötzlich war er da auch mit dabei in diesem Ehedrama. Es war eigentlich ein persönliches Ehedrama und plötzlich war der Chef da involviert und der wollte das gar nicht und wurde dann in diesem Fall einfach instrumentalisiert vom Täter. Und gerade wenn man dann instrumentalisiert wird, dann kann man natürlich auch, also dann wird man natürlich auch irgendwie zum Bystander und dann muss man natürlich auch wieder überlegen, okay, was kann ich jetzt machen? Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Also auch selbst kann man dann natürlich dadurch traumatisiert sein, aber wie kann ich vielleicht auch die betroffene Person unterstützen?
Das sind, glaube ich, wirklich diese wichtigen Punkte, die wir auch im Training rausgearbeitet haben. Also das sind die Entscheidungspunkte im Prinzip, wo ich die Möglichkeit habe, mich für eine Rolle, ja, aktiv zu entscheiden. Ich sagen kann, ich werde jetzt Unterstützer der einen oder der anderen Seite. Ich bin dagegen oder auf anderer Seite, wenn ich nichts mache, bin ich wahrscheinlich eher dafür, dass das so weitergeht und so passiert. Vielleicht profitiere ich auch noch davon. Genau, also dieses Wirkungsbewusstsein ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch die Teilnehmenden dann mitgenommen haben für sich. Und was du gerade schon gesagt hast, na klar, ich bin nicht immer in der Verfassung, vielleicht auch körperlich gar nicht in der Verfassung, etwas dagegen zu machen. Weil da ist halt ein ganz großer, starker Typ, der richtig aggressiv unterwegs ist oder sowas, dann werde ich da nicht dagegen vorgehen. Da geht es auch darum, wirklich richtig zu handeln. Also wirklich das, was in der Situation und auch zu dem, was ich wirklich leisten kann, tatsächlich passt. Wir geben ja auch so einen klitzekleinen Erste-Hilfe-Kurs im Prinzip mit, wo wir sagen, also jetzt geht es darum, wenn ihr in die Situation doch mal reinkommt, ihr beobachtet eine Gewalttat und müsst irgendwo helfen jetzt an irgendeiner Stelle, was könnt ihr tatsächlich tun? Wie könnt ihr in der Situation richtig funktionieren? Und das ist ja wirklich funktionieren. So wie beim, ja, vergleichen so ein bisschen mit dem Autounfall, wo ich dann erste Hilfe leisten muss. Hier geht es auch darum, richtig abzulaufen, in der richtigen Reihenfolge richtig zu handeln und auch das dann mitzunehmen, weil ich glaube, das ist so eine Situation, auf die keiner vorbereitet sein kann so richtig.
Ja, ich würde vielleicht erst einmal auf die Reaktion von Betroffenen eingehen wollen. Also was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt selbst betroffen bin, also einen sexualisierten Gewaltakt erlebe? Und ich würde sagen, da kommt es ja so ein bisschen auch auf den Kontext drauf an. Aber grundsätzlich ist es da erstmal so, dass keine Reaktion richtig oder falsch ist. Und das liegt daran, dass in solchen Krisensituationen der Körper ganz oft reflexartig reagiert. Also da gibt es wirklich kein Schwarz oder Weiß, weil Reflexe kann man ja ganz schwer nur kontrollieren, also fast gar nicht. Ich wurde zum Beispiel selbst mal im ICE begrapscht, hat mir ein Fremder einfach an die Brust gegriffen und ich erinnere mich daran, da war ich noch relativ jung, dass mein Gesicht dabei, meine Emotionen, die ich in dem Moment gefühlt habe, so Wut und Angst und ich war total verwirrt und konnte das gar nicht glauben, mein Gesicht konnte das gar nicht ausdrücken. Und ich erinnere mich, dass ich dann ihn angelächelt habe. Also muss man sich mal vorstellen, der begrapscht mich, der greift mir an eine ganz intime Stelle und ich lächle den noch an. Und da hat es wirklich im Nachhinein ganz lang gedauert, bis ich selbst verstanden habe, dass das Lächeln eine Art von Reflex war. Also dass ich da wirklich in dem Moment gar nichts zu konnte und dass meine Emotionen, die ich in mir hatte, eigentlich natürlich nicht durch dieses Lächeln repräsentiert wurden. Und das ist was man ganz oft hört, dass Betroffene im Nachhinein auch das Gefühl haben, dass sie sich hätten stärker wehren sollen oder anders reagieren hätten sollen oder so. Und im Nachhinein fällt einem dann immer ein ganz toller Konter ein, den man dann dem oder der Täterin an den Kopf hätte werfen können. Oder man denkt so, ach, ich hätte ihm das ja erklären können, warum das, was er da gemacht hat, eigentlich gar nicht geht. Und da geht man dann ein bisschen von dem Irrglauben aus, dass man sexualisierte Gewalt wegdiskutieren kann oder dass zum Beispiel TäterInnen aus Unwissen handeln. Und nochmal, es geht ja um Machtausübung und es geht eben um Gewalt, nicht um Sexualität. Und es ist in 99,9% der Fällen, würde ich jetzt mal sagen, nicht so, dass TäterInnen aus Unwissen handeln. Also die sind alle in verschiedenen Gesellschaften und kulturellen Kontexten sozialisiert und mir fällt jetzt wirklich kein Kontext ein, wo es in Ordnung ist, dass eine fremde Person oder auch manchmal nicht fremde Person einer anderen Person sexuelle Handlungen aufzwingt. Also das fällt mir jetzt nicht ein, dass das irgendwo in Ordnung wäre und das wissen die TäterInnen auch. Oft hat man ja auch im Nachhinein das Gefühl, dass man verloren hat. Also denkt man sich, ach, hätte ich mich doch diesem Kampf gestellt. Und wenn das wirklich auch dieses Catcalling ist, da, also habe ich das ganz oft, wenn ich dann vorbeigehe und mir wird dann irgendwas Blödes an den Kopf geworfen, irgendeine Beleidigung oder so, und ich gehe dann einfach weiter und im Nachhinein denke ich so, ach, hätte ich doch das oder das gesagt, dann hätte ich bestimmt gewonnen. Aber in vielen Fällen kann man diesen Kampf gar nicht gewinnen. Insbesondere auch hier nochmal, weil es ja eben um das Ausüben von Gewalt geht und es oftmals eben eine Person ist, von der die Gewalt ausgeht, die vermeintlich mehr Macht hat als die andere. Also ich habe vorhin gesagt, im Patriarch dann zum Beispiel Männer über Frauen, im Unternehmenskontext kann es aber dann auch die Chefin über den Angestellten sein. Und ja, da geht es gar nicht so sehr darum, ums Gewinnen, weil man kann eigentlich gar nicht gewinnen. Gewinnen bedeutet im Grunde genommen aus der Situation mehr oder weniger heile rauszukommen. Also dieses, ich komme da raus und ich bin erstmal ja, so relativ unversehrt, das ist eigentlich schon Gewinn und darüber muss man sich auch im Klaren machen, dass das ganz wichtig ist. Und dann im Nachhinein ist es natürlich auch super wichtig, das Erlebte dann auch nicht abzutun oder zu ignorieren, diese Vogel-Strauß-Reaktion, über die wir auch im Training gesprochen haben und womit man sich dann eigentlich selbst gaslightet, ne? Also habe ich vielleicht gar nicht oder war vielleicht gar nicht so, wie ich das empfunden habe, war vielleicht nur aus Versehen, hat er mir vielleicht nur aus Versehen an die Brust gefasst oder so. Habe ich auch vorhin gesagt, gerade in der U-Bahn oder ne, wenn es so voll ist, dann denkt man so, okay, habe ich vielleicht falsch interpretiert. Aber ja, wir sagen im Training ja immer, dass das Wichtige ist oder der Fokus ist im Grunde genommen auf den Gefühlen, die du als betroffene Person in dem Moment hattest. Und wenn das für dich eine Grenze überschritten hat und wenn sich das für dich wie Gewalt angefühlt hat, dann war es auch Gewalt. Und dann ist es eben ganz wichtig, da zum Beispiel mit einer Vertrauensperson drüber zu sprechen. Das können FreundInnen, KollegInnen und so weiter sein. Im Unternehmenskontext kann man sich dann auch überlegen, ob man zum Beispiel die Personalabteilung mit einschaltet. Oder es gibt auch immer wieder in vielen Unternehmen und Organisationen auch konkrete Ansprechpersonen, die dann in so einem Fall helfen. Und jetzt würde ich eigentlich gerne das Wort an dich zurückgeben, nämlich wie man dann reagiert, wenn man ja das vielleicht mitbekommen hat, auch vielleicht im krassen Fall, also jetzt nicht, also nicht nur in Anführungsstrichen gecatcalled wurde, sondern vielleicht auch wirklich eine Vergewaltigung erlebt hat oder so.
Ja, genau, also das ist so das, wo ich gestaunt habe, wie viel ja zumindest empathisches Vorwissen bei einigen auch der Teilnehmenden da schon da war, also was sie sich da für tolle Gedanken zu gemacht hatten. Was sie aber alle erstmal vergessen hatten, war wirklich die medizinische Erstversorgung, dass die ganz oben stehen muss einfach, ne? Dass egal, was jetzt ist, es kam ganz tolle Ideen zur psychologischen Unterstützung. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass es keine Täter-Opfer-Konfrontation mehr gibt in dem Moment, also dass man wirklich sicherstellt, dass wer auch immer die Tat ausgeübt hat, nicht wieder ins Blickfeld unmittelbar der betroffenen Person kommt. Aber ganz, ganz vorne steht natürlich die medizinische Erstversorgung, ne? Und wenn ich sehe, da ist irgendwie Blut an der Kleidung oder sonst irgendwas, und die Person steht möglicherweise unter Schock, dann muss ich erstmal medizinische Erstversorgung leisten. So, das ist wirklich das A und O. Und dann kommt halt alles andere. Also wirklich die Situation, die Person möglichst aus der Situation rausholen, auch aus der Umgebung rausholen, wenn es irgendwie geht, sicherstellen, dass keine Gefahr mehr irgendwie vorhanden ist, also an irgendeinen sicheren Platz bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man auch immer im Kopf haben sollte in dem Moment, ist natürlich Beweissicherung. Das heißt, möglicherweise sind da irgendwo Leute im Umfeld, ne, die gerade rumlaufen oder sonst irgendwas. Kann ich mir deren Namen irgendwie merken, notieren oder sonst irgendwas? Und das am besten wirklich schriftlich, weil man vergisst so, so vieles. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das aufs Handy zu sprechen oder auf einen Zettel zu notieren oder sonst irgendwas. Also alles, was irgendwie erhalten bleiben kann aus dem Moment, ist später wichtig für die Aufklärung. In erster Linie steht natürlich aber die betroffene Person im Mittelpunkt. So, das ist das A und O. Und ich glaube, da geben wir auch einen ganz guten Wegweiser mit am Ende den Teilnehmenden, wie man dann auch sicherstellt, dass die betroffene Person wirklich auch im Nachgang dieser Situation gut versorgt ist, egal durch wen, ob man sie in ein Krankenhaus gebracht hat, ob sie im häuslichen Umfeld ist, aber da dann auch jemand ist, der auf sie aufpassen kann, der sie umsorgen kann, bis hin dann auch sicherstellt, dass irgendwann psychologische Betreuung gegeben ist. Natürlich auch die Frage der Anzeige. Und wir sprechen ja in unserem Training ganz, ganz viel im Kontext der internationalen und Entwicklungszusammenarbeit. Da geht es ja nochmal darum, kann ich in dem jeweiligen Land überhaupt eine Anzeige erstatten? Sollte ich es tun in dem Zusammenhang? Oder ist das eher noch kontraproduktiv dann für die betroffene Person? Das gilt es dann auch nochmal abzuwägen. Hier in Deutschland würde ich sagen, also immer zur Anzeige bringen, auf jeden Fall zu einer Tat, gar keine Frage. Genau, bis hin dann natürlich ganz am Ende auch daran denken, dass man eventuell selber auch von der Situation stark betroffen ist, dass es einen psychologisch auch belastet und man dann natürlich auch die eigene Nachsorge nicht vernachlässigen sollte, gegebenenfalls auch durch psychologische Unterstützung. Genau, und dann hast du gerade schon nochmal ein Wort gesagt, es geht um Grenzüberschreitung. Das war auch so in deinem Beispiel gerade mit drin. Ich meine, dein Zugbeispiel ist natürlich total eindeutig, ne? So, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Es sei denn, dass er ist wirklich ganz dumm beim Bremsen gestolpert, selbst dann, das ist sehr merkwürdig. Aber es geht um Grenzen und Grenzen sind einfach hoch individuell. Das ist auch so ein Punkt, den wir im Zusammenhang mit dem Training immer wieder rausarbeiten. Also ich kann nicht sagen, die Grenzen, die sind jetzt irgendwie festgelegt und 50 Zentimeter Abstand zur anderen Person ist für jeden akzeptabel. Da fühlen sich manche schon total unwohl. Die haben ganz andere Vorbelastungen, ganz andere Vorerfahrungen möglicherweise auch und so. Und also Grenzen an sich hoch individuell. Aber wie kann ich Grenzen erkennen? Hast du eine Idee?
Wie man seine eigene Grenze erkennen kann.
Ja, eher noch die Grenzen der anderen. Ja.
Ja, also ich finde ja immer, die meisten Menschen haben einen gesunden Menschenverstand. Ne? Also ich habe es vorhin schon gesagt, jeder ist ja irgendwie in einer Gesellschaft sozialisiert worden, ist aufgewachsen und hat eben auch die Regeln des Zusammenlebens gelernt, zumindest in einem bestimmten Kontext. Und ich glaube, dass eigentlich fast alle Menschen in der Lage sind, in ihren Kontexten, in denen sie sozialisiert worden sind, sich auch so zu bewegen, dass sie eben nur sehr selten die Grenzen anderer Menschen überschreiten. Und wenn das doch mal passiert, das kann ja durchaus auch passieren, ohne dass man das will, ne? Also es ist ja nicht immer so, oh, ich will jetzt hier Gewalt ausüben und jetzt überschreite ich deine Grenze, sondern manchmal kommt man einfach einer Person zu nahe. Und ich finde, gerade auch in den letzten 2 Jahren durch die Corona-Pandemie haben wir das ja gelernt, ne, 1,50 Meter Abstand und dann plötzlich steht jemand 30 Zentimeter vor einem, das ist dann doch nochmal doppelt too much und da hat es aber nicht dann unbedingt was mit sexualisierter Gewalt zu tun. Also man kann ja auch Grenzen anders überschreiten. In dem Fall, finde ich, ist es aber auch Teil des, ja, des normalen Menschenverstands, sage ich einfach mal, dass man zum Beispiel die Mimiken einer anderen Person lesen kann oder die Gesten. Also wenn jemand dann irgendwie schon die Arme hoch macht, so, dann ist das ja für mich ein Zeichen, okay, der sagt mir Stopp. Oder die Augen aufreißt oder den Mund verzieht oder so oder wegguckt. Also es ist ja auch schwierig, manchmal jemanden in die Augen dann zu sehen, gerade wenn die Person dann so direkt vor einem steht, dass man einfach solche Zeichen deutet und auch sensibel ist für solche Zeichen, also auch auf die eigenen Antennen hört, um eben diese Grenzüberschreitung zu vermeiden.
Wir haben ja da auch so eine kleine Übung mit reingenommen, wo man aufeinander zuläuft und ohne etwas zu sagen, einfach mal so stoppen soll gegenüber der anderen Person, wenn man meint, die Grenze ist erreicht. Und da war ja doch deutlich, dass die Augen auch eine ganz starke, also generell die Mimik eine ganz starke Rolle spielt, aber vor allen Dingen an den Augen erkennt man das doch schon sehr, sehr gut, wann ist dieser Punkt erreicht. Und bei vielen hat dieser Abstand tatsächlich auch gestimmt, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, schwierig wird es dann natürlich mit der Maske dann, ne?
Richtig, genau.
Ja. Aber aber eben auch die Augen sind ja schon sehr, sehr ausdrucksstark und genau, die Antennen anmachen und sensibel für andere Personen sein und deren Empfinden. Auch das haben wir ja gelernt, so als Menschen. Ne? Also das
absolut, absolut. Ich fand interessant, dass so als Feedback kam, ich bin da eigentlich Corona ganz dankbar, weil ich muss mich jetzt nicht mehr mit allen per Umarmung begrüßen.
Ja.
So, und ein anderer sagte, glaube ich, sogar, ach, ich brauche nicht mal einen Handschlag. So, so ein lockes Hallo reicht mir eigentlich schon. Also das fand ich interessant, wie ganz unterschiedlich da auch schon die Grenzen sind, allein bei der Begrüßung.
Genau. Also ich wohne ja zum Beispiel in Belgien und hier begrüßt man sich ganz klassisch mit einem Kuss auf die Wange. Und ich als deutsche Sozialisierte kenne es natürlich eher so mit der Hand oder manchmal auch Umarmung, je nachdem, wie eng man ist und finde dieses Küsschen geben, gerade auch im beruflichen Kontext wird es gemacht, finde ich auch manchmal ein bisschen befremdlich. Und durch Corona wurde das jetzt einfach abgeschafft. Also das kommt wahrscheinlich wieder, aber ich war ehrlich gesagt ganz froh drüber, weil es einfach mir in vielen Situationen dann doch zu nah war. Also das war so für mich so eine Grenzüberschreitung, aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Interkulturelle, dieses Internationale. Kann man dann in so einer Situation sagen, hey, kannst du es mal bitte lassen, weil es halt einfach in dem kulturellen Kontext gang und gäbe ist. Und ja, ich war dann auch sehr, sehr froh, als dann das Ganze durch Covid abgeschafft wurde.
Wenn wir nochmal so ein bisschen das ganze Training Revue passieren lassen und schauen, was da das Ergebnis ist. Was meinst du, wo müsste jedes Unternehmen eigentlich mal so ein bisschen ansetzen? Also was ist so der Einstiegspunkt im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, den eigentlich jedes Unternehmen im Blick haben sollte?
Ja, also ich denke, genau so ein Training. Ich habe tatsächlich, glaube vor 10 Jahren oder so auch mit so einem Training angefangen und das hat mir an ganz vielen Stellen die Augen geöffnet. Also ne, zum Beispiel dieses Thema sexualisierte Macht, sexualisierte Gewalt, da geht es nicht um Sexualität, sondern es geht eben um Macht, es geht um Strukturen, es geht um Ausnutzen von Macht und es geht um Gewalt. Und also das, finde ich, könnte schon ganz, ganz viel bringen. Also auch eben gerade für Führungskräfte, die ja oftmals auch den Ton in Teams mit angeben, aber durchaus auch für die Teams selbst. Und ich finde es schade, dass das heute, also es ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Trend, dass man sich dem Thema annimmt, aber dass das lange Zeit auch ignoriert wurde und so ein bisschen abgetan wurde, auch mit dem Argument so, naja, so sexualisierte Gewalt, das passiert ja bei uns nicht, das gibt's ja bei uns gar nicht, das passiert vielleicht zu Hause. Und eben auch gerade, weil man immer an diese Vergewaltigung gedacht hat, aber ja, es ist eben auch ein Thema im Bereich mentale Gesundheit, was ja auch gerade total im Trend ist. Und ich finde, da muss man noch ein bisschen mehr den Zeigefinger drauflegen. Also wie gesagt, anfangen mit Trainings, Führungskräftetrainings auch, Coachings und dann eben aber auch gucken, welche Strukturen gibt es eigentlich im Unternehmen, wo kann zum Beispiel sexualisierte Gewalt auch angezeigt, in Anführungsstrichen angezeigt werden. Ne? Also Stichwort AGG zum Beispiel. Gibt es eine Ansprechperson? Gibt es einen Code of Conduct? Gibt es ja, irgendwelche anderen Strategien oder ja, anderen Strukturen, die zum Beispiel auch im Nachhinein helfen, aber die auch bei Prävention schon mit einsteigen können. Also eben das Ganze nicht nur individuell, also Trainings sind ja immer punktuell individuell, sondern das Ganze eben auch wirklich auf Unternehmensebene anzugehen im, ja, im strategischen Bereich. Und das ist natürlich für Unternehmen auch ganz, ganz wichtig, dass sich eben ja Personen, alle Mitarbeitende im Unternehmen wohlfühlen, sicher fühlen und ja, deswegen natürlich auch ein Punkt, wo man als Unternehmen durchaus dann auch investieren muss.
Auf jeden Fall, weil du sagst ja gerade schon, dieses, das gibt es bei uns nicht, das kann man eigentlich vergessen, weil die Dunkelziffer, die ist so hoch. Wir hatten, glaube ich, ein Beispiel von einem großen Unternehmen, wo im Prinzip jeder irgendwelche Fälle kannte, teilweise auch aus eigener Erfahrung. Die Statistik aber sagte, es gab irgendwie 12 oder 14 Meldungen in 10 Jahren.
Ja.
So, also was total lächerlich ist. Ja, also wo man einfach, entweder trauen sich die Betroffenen nicht, es zu melden. Es war nicht üblich im Unternehmen, diese Statistik zu erfassen oder was auch immer. Aber die Dunkelziffer dürfte dort deutlich höher gelegen haben.
Aber auch da gab es einen Trend, das fand ich spannend. Dann die Person aus dem Unternehmen hatte dann gesagt, naja, aber die irgendwie 8 von diesen 12 Fällen kamen aus den letzten 2 Jahren. Und das zeigt eben auch, dass dieses Awareness Raising, ne, also Sensibilisieren, wirklich was bringt. Und dass eben dann zum Beispiel auch mehr Fälle gemeldet werden. Und in diesen, ich glaube, bei diesen 12 Fällen ging es gar nicht nur darum, ob es gemeldet wurde, sondern ob es auch personale Konsequenzen gehabt hat.
Stimmt, stimmt, mit, das heißt, mit Konsequenzen,
da, ja. Genau, das heißt, da gab es dann auch eine Sensibilisierung auf der Seite zum Beispiel von der Personalabteilung, die dann Schlüsse gezogen hat, Personalschlüsse. Und dann zum Beispiel die Personen ja, wurden dann, also ich, ja, ich glaube, in den Fällen dann auch wirklich aus dem Unternehmen entlassen.
Hm. Alina, vielen, vielen Dank. Ich weiß, das ist ein unheimlich umfangreiches Thema und du kannst ganz, ganz viel darüber reden. Du hast auch ganz, ganz viel schon darüber geschrieben und berichtet und bist auch immer wieder gerne Ansprechperson für dieses Thema. Wer dich sucht, findet dich am besten bei LinkedIn, oder?
Genau.
Und dann einfach kontaktieren und dann, ja, stehst du, glaube ich, immer für einen Impuls oder einen Workshop oder sowas zur Verfügung.
Genau.
Ja, wie gesagt, ich kann es jedem Unternehmen empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für uns steht in etwa 2 Wochen das nächste Training an, da freue ich mich drauf. Ja, bin ganz gespannt auf die Teilnehmerschaft und auf die Zusammenarbeit mit dir dann wieder.
Genau. Vielen Dank, Robert.
Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere doch gleich mal unseren Kanal. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über New Work, Vereinbarkeit, Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur, dann schau doch auch mal bei LinkedIn vorbei. Du findest uns dort unter 2paarschultern oder auch auf www.2paarschultern.de. Bis bald.